Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Sie berufen sich auf die Bibel und nur auf die Bibel, die Karaiten. Und damit unterscheiden sie sich fast von allen anderen Juden. Denn das Mainstream-Judentum ist von rabbinischen Auslegungen geprägt, allen voran vom Talmud. Wir lernen die Karaiten gleich näher kennen und damit Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung aus der jüdischen Welt. Yontif ist der Feiertag, Zores sind die Sorgen, Simchis sind freudige Anlässe wie Hochzeiten und Toches, das ist der Hintern. Da hört's auch schon bei mir auf, viel mehr Jiddisch kann ich nämlich nicht. Lange galt Jiddisch als Gipfel des Unkultivierten, als Sprache der Juden, die in Osteuropa lebten und Talmud lernten. Keine Literatursprache fanden die deutschen Juden. Dabei gibt es wichtige literarische Werke in jiddischer Sprache und es gibt Übersetzungen hochdeutscher Romane und Gedichte ins Jiddische. Diese Übersetzungen dokumentiert eine kleine Ausstellung in Berlin im Rathaus Charlottenburg. Thomas Klatt ist dort gewesen.
Also ich bin vor einigen Jahren durch Zufall drauf gestoßen, als ich in der Nationalbibliothek ein bisschen gestöbert habe in der Judaika-Sammlung. Und da finde ich wahrhaftig eine Übersetzung von Thomas Manns Zauberberg. Nämlich eine Übersetzung ins Jiddische, und zwar Anfang der 30er Jahre.
Übersetzt von dem späteren Nobelpreisträger für Literatur Isaac Bashevis Singer. Ein Zufallsfund in der Nationalbibliothek von Vilnius. Die Projektleiterin am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam, Elke Vera Kotowski, hat schon jetzt über 200 Titel gefunden. Kinder- und Jugendliteratur, die Märchen der Gebrüder Grimm etwa. Max und Moritz wurden Jiddisch zu Notel und Motel. In deutschen Bibliotheken finden sich heute so gut wie keine jiddischen Übersetzungen. Die Nazis hatten alles aussortiert und vernichtet. In Osteuropa sieht das anders aus. Marx, Engels und weitere sozialistische Literatur oder Leon Feuchtwanger. Und einer der ersten Antikriegsromane.
Wirklich der Bestseller jener Zeit von Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Wichtige Standorte von Verlagen, von jiddischen Verlagen, waren Vilnius, Warschau, aber auch Kiew beispielsweise, Odessa und eben auch Moskau.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust, der Osterspaziergang vor dem Tor. Vom Eise befreit sind.
Von Eis befreit seinen Strom und Qual durch dem Frühlingslieben belebenden Blick. Es grint in tollschein Hoffnungsglick, so der alter schwacher Winter sich gezeugen in die kalte Berg zurück. Von dorten schickt er ohnmächtig schwache Regenseisige in Streifen übern grinenden Feld. Es duldet aber nicht kein Weiß die Sonne. Leben regt sich umetum und Streben. Alles will mit Farben sich beleben. Zufrieden ruft da jeder aus. Da bin ich ein Mensch, da darf ich sein.
Für Elke Vera Kotowski eine Kulturentdeckung. Mehr als das Klischee von Klezmer und gefüllte Fisch, Kaftan und Schläfenlocken. Die jiddischen Sprecher wandten sich ab etwa 1900 der Hochliteratur zu.
Mit der wachsenden Identitätsfrage, mit dem wachsenden Selbstbewusstsein auch dieses Jiddischseins hat man sich auf die eigene Sprache berufen. Auch Autoren schrieben auf Jiddisch. Shalom Alechem beispielsweise, ein wichtiger Vertreter der jiddischen Literatur. Bis heute ist ein merkwürdiges Bild auch auf das sogenannte osteuropäische Judentum. Es ist eben nicht diese Städtel-Mentalität, diese Städtel-Kultur. Die Menschen wollten halt auch an der Weltliteratur partizipieren, aber in ihrer eigenen Sprache. 1936 erschien von Heinrich Heine Deutschland ein Wintermärchen auf Jiddisch. Und die Startauflage waren 6000 Exemplare und das fand ich wirklich bemerkenswert.
Heinrich Heine, Deutschland ein Wintermärchen. Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von...
Der Wind hat von Bämer die Blätter geflickt, wenn ich bin kein Deutschland gefahren. Und wenn ich bin zu der Grenz zu, hat starker genommen Klappen bei mir in der Brust und hat mir gedacht, ot heben und Tränenkappen. Und wenn hab die deutsche Sprache der Herd, der viel trop away, a sießen, a soi wie es wult von mein Herzen das Blut genommen angenehm fließen. A Mädele hat gespielt, a verharf, gesungen mit echte Gefielen, ihr Stimm hat gefälscht, aber ich bin stark geriert gewesen von ihr Spielen. Gesungen von Liebe und Liebe weh, von Scheidung und treffen sich wieder dort oben in jener bessere Welt, wo's weiß nit die Leiden von nieder. Gesungen von irdischen Jommertal, von Frieden, wo's gich zerrinnen, von jener Welt, wo ewigen Glück wird unsere Schume gefinnen.
Also gerade auch für die Arbeiterschaft. Es gab ja die Bundisten, die also gewerkschaftsnah waren oder Gewerkschaften auch gegründet haben. Für die war es auch ganz wichtig, dass die Arbeiterschaft auch Bildung erhielt. Man wollte weg von den ausschließlich religiösen Texten. Man wollte auch Weltliteratur lesen. Man wollte auch Belletristik lesen. Also ich habe von Goethe beispielsweise auch den Erlkönig gefunden.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Wer reit a so spät durch Nacht und Wind? Das reit a Vater mit ihm sein Kind. Er hat das Jingel zum Herzen verpresst, beim Scheuß ihm warmt und drückt ihm fest. Mein Sohn, wo's hast du dein Ponim verhiet? Ziehst du, Vater, dem Waldkönig nit? Dem waldischen König mit Kräun und mit Schlepp. Mein Sohn, das ist ein Nebelgeweb.
Selbst in Berlin wurde Jiddisch gedruckt. Spätestens nach 1933 gingen viele jüdische Verlage aber nach Übersee.
Da war natürlich auch New York eine der Hochburgen. Isaac Bashevis-Singer, einem wirklich berühmten Schriftsteller, der eben auch die jiddische Kultur einst in Osteuropa, aber dann eben auch in Brooklyn in seinen Texten ja widerspiegelt. Berlin war häufig eine Zwischenstation und man zog dann weiter nach New York, wo diese Kultur ja bis heute Bestand hat.
Oder in Massachusetts das Jiddisch Book Center, das dank Steven Spielbergs Unterstützung alles Jiddische von früher digitalisiert. Denn die vielen jiddischen Verlage von einst gibt es heute nicht mehr. Und das Jiddische selbst? Elke Vera Kotowski sieht schon so etwas wie eine Wiederentdeckung der ostjüdischen Umgangssprache.
Seit 20 Jahren gibt es nunmehr in Weimar den Jiddisch Summer, wo Wissenschaftler und Musiker aus der ganzen Welt zusammenkommen, um eben auch jiddische Musik, jiddische Literatur, jiddisches Theater auch weiter zu pflegen. Auch in Argentinien gibt es auch einen Ableger dieses jiddischen wissenschaftlichen Institutes. Der dortige Leiter fährt jedes Jahr nach Vilna und gibt dort Jiddischkurse. Und es kommen auch da Studierende aus der ganzen Welt, ob aus Japan, aus Polen, aus Südamerika, junge Leute, die Jiddisch lernen wollen.
Die große Vergangenheit des Jiddischen, eine kleine Ausstellung in Berlin dokumentiert Übersetzungen von Klassikern ins Jiddische. Auf unserer Homepage www.deutschlandradiokultur.de finden Sie weitere Infos. In einer koscheren Küche findet man Teller für milchiges Essen und Teller für fleischiges Essen. Milch- und Fleischprodukte zu trennen, das gehört zu den wichtigsten jüdischen Speisevorschriften. Doch es gibt Juden, die haben ganz offiziell kein Problem, Milch- und Fleischprodukte zu kombinieren. Diese Gruppe von Juden nennt sich Karaiten und sie sagen, die Bibel kennt kein Verbot von Milch und Fleisch bei derselben Mahlzeit. Also, was steht in der Bibel? Du sollst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Das haben Rabbiner in nachbiblischer Zeit so interpretiert, dass man Milch und Fleisch nicht zusammen essen darf. Karaiten lehnen solche nachbiblischen Interpretationen jedoch ab. Für sie sind allein die Gebote der Tora ausschlaggebend. Das Wort Karaiten bedeutet die Leser. Lissy Kaufmann mit einem Besuch der Karaiten-Synagoge in Jerusalem.
In einem renovierten Gebäude in der Jerusalemer Altstadt läuft Shlomo Gava, ein großer, schlanker Mann Mitte 50, die Treppenstufen hinab. An den purpurroten Wänden der fensterlosen Räume im Kellergeschoss hängen Bilder und Infotafeln. Auf Bildschirmen laufen kurze Videoclips. Religiöse Ausstellungsstücke wie eine Torahülle aus Holz liegen in Glaskästen. Es sieht aus wie ein jüdisches Museum, doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Das hier ist das Heimatmuseum der jüdisch-karaitischen Gemeinde, die hier im Land Israel bereits im 8. Jahrhundert nach der Zeitrechnung gelebt hat. Die ersten Karaiten kamen nach der Zerstörung des Zweiten Tempels. Die karaitische Gemeinde ist eine der ältesten Gruppen, die die ältesten jüdischen Traditionen einhält aus der Zeit des Zweiten Tempels, ohne jegliche Veränderungen der geschriebenen Tora. Die Karaiten akzeptieren die mündliche Tora nicht. Shlomo Gaver ist selbst einer dieser Karaiten, auch Karäer genannt. Hier im Museum erfährt man über ihre Kultur und ihren Glauben. Karaiten gelten als Abweichler des rabbinischen Judentums. Der Talmud, wie generell alle von Rabbinern geschriebenen Texte, Kommentare und Interpretationen, sind für sie bedeutungslos. Rabbiner gibt es bei ihnen nicht. Die geistlichen Anführer der Gruppe heißen die Weisen und deren Aufgabe ist es zu führen. Aber sie diktieren den Menschen nicht, was sie zu tun haben. Am Ende ist es die Verantwortung des Einzelnen. Du kannst einen Weisen um Rat fragen, aber letztlich trägst du selbst die Verantwortung. Du entscheidest, wie du den Rat interpretierst und wie du dich richtig verhältst. Im Mainstream-Judentum ist die Rolle der Rabbiner hingegen wichtig. Sie haben das heutige Judentum so sehr geprägt, dass es sich auch rabbinisches Judentum nennt. Traditionell sind Rabbiner Gelehrte für religiöses Recht. Sie entscheiden, was dem jüdischen Gesetz entspricht und was nicht. Im orthodoxen Judentum geben sie den richtigen Weg vor. Nicht so bei den Karaiten. Die essen zwar beispielsweise ebenfalls koscher, milchige und fleischige Speisen trennen sie allerdings nicht. Denn in der Tora heißt es dazu nur, du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Erst Rabbiner haben diesen Satz so interpretiert, dass Milch und Fleisch nicht zusammen gegessen werden dürfen. Unterschiede gibt es trotz der gemeinsamen Wurzeln viele. Auch die Klagemauer, ein Überbleibsel des Zweiten Tempels, hat für die Karaiten keine Bedeutung. Ganz anders die Synagogen. Im Museum zeigt Shlomo Gaver durch ein kleines Fenster in einen anderen Raum. Hier können wir die Synagoge sehen. Hier gibt es keine Stühle, man betritt sie ohne Schuhe. Die Synagoge ist ein heiliger Ort. In der Tora spricht Gott zu Mose: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Deshalb betreten wir diesen Ort ohne Schuhe. Die Karaiten sind überzeugt, dass diese Synagoge im Erdgeschoss des heutigen Museums aus dem 8. Jahrhundert stammt und damit die älteste in der gesamten Altstadt ist. Eine Überlieferung, archäologisch bestätigt ist das nicht. Doch egal wie alt, Synagogen sind den Karaiten heilig. Frauen und Männer beten hier gemeinsam, anders als im orthodoxen Judentum. Beide Geschlechter haben sich an die gleichen Mitzvot zu halten. Die Karaiten betonen das Prinzip der Gleichberechtigung. Doch wie kam es zu dem Bruch zwischen karaitischem und rabbinischem Judentum? Eine Antwort auf diese Frage hat die Orientalistin Mirjam Goldstein von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Sie hat sich intensiv mit den Karaiten auseinandergesetzt. Den Bruch datiert sie auf einen Zeitpunkt zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert.
You know, you have Jewish communities that were split up under different empires. And then the Islamic religion unifies the Jews from North Africa all the way east.
Es gab jüdische Gemeinden, die verstreut in verschiedenen Gebieten lebten. Erst der Islam hat die Juden von Nordafrika bis in den Osten an die Grenzen zu Indien in einem Herrschaftsgebiet vereint. Plötzlich war eine Gruppe für alle Gemeinden verantwortlich, die Geonim in Bagdad. Sie mussten die Gemeinden nun vereinen. Wir haben einige Belege für dieses Bestreben. Ein Gebetbuch, das alle nutzen sollten, auch im rechtlichen Bereich. Jeder sollte sein jüdisches Leben nach einheitlichen Regeln ausrichten. Doch nicht alle hielten das für den richtigen Weg. Es gab zahlreiche Abweichler. Die Karaiten gehörten dazu.
They are apparently a very popular group.
Offenbar eine sehr beliebte Gruppe in jener Zeit, die definitiv eine Gefahr für die Mehrheit des rabbinischen Judentums darstellte.
The majority of rabbinite Judaism.
Eine Gemeinsamkeit blieb bis heute erhalten: die Bedeutung der Stadt Jerusalem. Die Orientalistin Mirjam Goldstein erzählt von Daniel al-Kumsi, der Überlieferung nach ein sehr charismatischer Mann. Er habe einst den karaitischen Gemeinden im ganzen Nahen Osten geschrieben und sie aufgefordert, zumindest 5 Mitglieder ihrer Gemeinde nach Jerusalem zu schicken. Dort sollten sie in der 2. Hälfte des 1. Jahrtausends eine neue Gemeinde aufbauen.
And he was quite successful in doing this. A group definitely of scholars. We are not sure to what extent.
Er war damit sehr erfolgreich. Eine Gruppe von Gelehrten kam in Jerusalem zusammen. Wir wissen nicht, ob es sich um eine komplette Gemeinde handelte, aber auf jeden Fall kam eine Gruppe von Gelehrten nach Jerusalem, offensichtlich auf Daniel al-Kumsis Geheiß hin. Und diese Gruppe florierte. 2 Jahrhunderte lang, bis die Kreuzritter dann im Jahr 1099 ein Massaker an den Muslimen und Juden verübten.
Massacre of Muslims and Jews in Jerusalem in the year 1099.
Die meisten Karaiten leben heute in Israel. Nach Angaben der Gemeinde sind es 40.000. Außerhalb Israels gibt es Gemeinden in den USA sowie vereinzelt in Ländern wie der Ukraine und Russland. Die ägyptischen Karaiten sind nach der Staatsgründung Israels wie die meisten Juden im Nahen Osten geflohen. Auch die Großeltern von Shlomo Gaver kamen aus Ägypten. Heute lebt er mit seiner Familie in Ramle, rund 20 Kilometer südöstlich von Tel Aviv. Seine Kinder gehen in staatliche Schulen und zur Armee. Alle sind sie als jüdische Israelis anerkannt. Ab und an bekommen die Karaiten aber doch zu spüren, dass sie nicht ganz dazugehören, hauptsächlich von ultraorthodoxer Seite, wie Shlomo Gaver berichtet. Ein Streit hatte mit der Auffassung vom jüdischen Gesetz zu tun, der Halacha.
אם ניקח לפני מספר שנים, שנת 2014, הרבנות החליטה שיהודים קראים לא יכולים לשחוט עופות כדי לצרוך את התצרוכת שלנו. יש ההלכה הקראית וההלכה הרבנית.
Im Jahr 2014 hat das Rabbanut entschieden, dass Karaiten keine Geflügel schlachten dürfen. Die rabbinische und die karaitische Halacha unterscheiden sich, was das Schächten angeht. Und das oberste Rabbanut Israels hat entschieden, den Karaiten nicht zu erlauben, in den privaten Schlachthöfen zu schlachten, die vom Rabbanut überwacht werden. Danach sind wir vor den obersten Gerichtshof gezogen und das hat entschieden, dass man die Karaiten dort schlachten lassen muss. Seit mehr als einem Jahr haben die Karaiten außerdem Ärger mit ihrem Friedhof, der südwestlich der Altstadt liegt. Dort soll eine Seilbahn entstehen, die bis vor die Tore nahe der Klagemauer führt. Ein umstrittenes Projekt, auch bei den Karaiten. Denn die Bahn soll direkt über ihren Friedhof führen. Dieser ist Jahrhunderte alt, doch bis heute werden dort Tote bestattet. Die Karaiten sind wütend und wollen gegen die Seilbahn kämpfen. Sie wollen ihren Platz als jüdische Gemeinde in der heiligen Stadt behaupten.
Karaiten und ihr Kampf um Anerkennung in Israel. Lissy Kaufmann hat sie besucht. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.